BR Heimat lesen.
Willkommen bei Heimat lesen am Sonntag auf Nacht. Am Mikrofon begrüßt Sie Stefan Semhoff. Auch heute hören Sie wieder bayerische Literatur aus der Feder von Arthur Achleitner. Gebürtig in Straubing 1858, verstorben 1927 in München. Achleitner war der Sohn des Straubinger Stadtpfarrchoralisten Innozenz Achleitner. Und der schickte seinen Sohn zügig zunächst aufs örtliche Gymnasium und sodann auf die Universität in Salzburg, um ihm ein Lehramtsstudium zu ermöglichen. Nach dem Tod des Vaters brach Achleitner sein Studium sofort ab und bereiste fast ganz Europa. Von seiner ersten Reise entlang Rhein und Donau bis ans Schwarze Meer berichtete er in spannend geschriebenen Feuilletons mehrerer großer Zeitungen. So finanzierte er nicht nur die Reise, sondern fand auch zur Schriftstellerei. Auf diese Weise auf ihn aufmerksam geworden, bot ihm um 1878 die Süddeutsche Presse in München eine Tätigkeit als Redakteur an. Achleitner bekleidete diese Stelle, bis die Zeitung ihr Erscheinen einstellte. Ab dann lebte er in München als freier Schriftsteller. Und als solcher bereiste er in den Sommermonaten die Bergwelt von Bayern bis in die Steiermark, wo er als begeisterter Jäger unter anderem in den wittelsbachischen und habsburgischen Jagdrevieren ein gern gesehener Gast war. Seine Erlebnisse thematisierte er in seinen Heimatromanen, besonders aber auch in seinen Jagdnovellen. Am 29. September 1927 starb er, 69-jährig, in München und fand seine letzte Ruhestätte auf dem Sendlinger Friedhof. Jetzt also weitere Geschichten aus den Bergen, geschrieben von Arthur Achleitner, gelesen von Christian Jungwirth. Ihnen dabei viel Vergnügen.
Klingt. Ein fideleres Wirtshaus gibt's auf 10 Meilen nicht im Umkreis als die Herberge neben dem Zollhaus, droben am Grenzberg, wo die königlich-bayerische Herrlichkeit aufhört und die schwarz-gelbe anfängt. Eigentlich wäre es sonst recht still da heroben im Bergwald, durch welchen die Zollstraße führt. Der Fremdenverkehr ist nicht gar zu groß, wegen der Terrainschwierigkeiten, die hinüber stets eine teure Vorspanne erfordern, und Touristen wimmelten damals noch nicht in jener Gegend so arg wie heutzutage. Zu gewissen Zeiten aber ging es hoch her im Wirtshaus droben, Fuhrwerk stand an Fuhrwerk gereiht die Zollstraße entlang, so weit das Auge blicken konnte, und die Grenzer hatten Arbeit über Hals und Kopf. Da stochert einer mit langem, gespitztem Eisenstab in Heu- und Strohfuhren, um sich zu vergewissern, dass nicht zollpflichtige harte Gegenstände im Heu oder Stroh verborgen sind. Dort visitiert ein anderer Grüner die Sitztrücheln. Blochholz wird ausgemessen zur Versteuerung. Die Bayern verzollen den aus Österreich kommenden Wein. Die österreichischen Beamten fragen nach Zigarren und Tabak und so weiter. Mittlerweile werden die ermüdeten Pferde gefüttert und die Fuhrleute brauchen auch ihre Stärkung nach solchen Mühen. Und ist dann alles wohl verzollt nach Vorschrift, dann trinken auch die Grenzer ihren wohlverdienten Schoppen, die Bayern und die Österreicher in trauter Eintracht als berufstreue Wächter des Gesetzes. Wer von ihnen bloß Stationsdienst hat, der kann leicht lachen. Aber jenen, die Patrouilledienst machen müssen, Nachtwachen bei Sturm und Wetter, um den Schmuggel zu verhindern auf der Bergschneide oben, vergeht der Humor. Und mancher kommt oft genug todmüde, wenn nicht krank, zurück von solchen strapaziösen Gängen. Aber der Dienst ist heilig. Und er wird pflichttreu ausgeübt, ohne Rücksicht auf Gesundheit und Wetter. Wird ein Pascha abgefangen, dann ist das auch eine Genugtuung für die Plage, und wenn nicht, dann ist eben die Pflicht erfüllt. Die Spitzbuben sind auch nicht immer unternehmungslustig, anderswo ist's viel schlimmer. Bloß einen Burschen haben die Grünen heroben auf dem Grenzberg auf der Muck, dem verschlagenen Lampelnatz, einem Schäfer von herkulischer Erscheinung, trauen die Zöllner beider Ämter nicht über den Weg. Sie wissen recht gut, dass der Lampelnaht schwirzt, wo es möglich ist. Aber noch keinem Beamten ist es gelungen, den verschmitzten Burschen abzufangen in flagranti. Lange Zeit hat es überhaupt niemand geglaubt, dass der flachshaarige Kerl mit den treuherzigen Augen des systematischen Schmuggels und anderer Lumpereien fähig wäre. aber in einer stürmischen Wetternacht, so miserabel, dass man keinen Bauernhund über den Hof jagen sollte, stöberte den Lampelnaz ein österreichischer Grenzer im Bergwald auf, mit einem höchst verdächtigen Sack auf dem Buckel, und eine tolle Jagd begann. So viel auch der Grenzer lief, der Naz war flinker, und der vom Zöllner abgegebene Schuss ging fehl. Der Schwirzer war plötzlich verschwunden, als hätte ihn der Erdboden verschlungen. Erkannt war der Naz ganz genau, man wusste jetzt, dass der Kerl ein Schwarzgeher ist. Und von dieser Entdeckung wurde natürlich auch das bayerische Grenzpersonal sofort verständigt. Den Lampelnaz genierte aber das nicht im geringsten. Er kehrte unbefangen wie früher häufig im Zollwirtshause zu und war der fidelsten einer, immer lustig und sangesbereit. Und die Hauptsache Geld hatte der Bursche fast immer, sodass die dicke Wirtin gar nicht so schlecht auf den Naz zu sprechen war. »Bloß wer nichts hat und schuldig bleibt, der ist ein Lump«, pflegte die Wirtin zu sagen. Und ihr Adlatus, der schweigsame Wirt, stimmte wie immer zu. Eines Tages im Sommer war der Naz von der Weide runter ins Wirtshaus kommen, weil ihn der Durst gar so viel plagte. Die Betzeln ließ er auf der bereits auf bayerischem Grund belegenen Weide unter Aufsicht eines Buben. Wie wenn es der Naz gerochen hätte, gab es heute was Besonderes im Wirtshaus. Die Wirtin hatte, um dem bayerischen Personal eine Aufmerksamkeit zu erweisen, ein richtig verzolltes Fass bayerisch Bier kommen lassen, das heute zum Ausschank gelangte. Natürlich war das ganze dienstfreie Aufsichtspersonal und von Zeit zu Zeit auch die Beamten vom Stationsdienst im Wirtshaus versammelt, und alles labte sich am herrlichen Gerstensaft. Bei solch freudigem Ereignis kann man auch nicht so sein, und die Grenzer duldeten es, dass sich der Naz an ihren fröhlichen Tisch setzte. Freilich zogen ihn die jüngeren Grenzer schier augenblicklich auf, aber der Naz zeigte sich heute aus dem Entlamm fromm, ließ sich jede Hänselei gefallen und lachte dazu. Nach der dritten halben griff er gar nach der verstaubten Klampfen, putzte sie fein säuberlich ab mit dem Ellbogenärmel, stimmte und besang dann die eben mit einer Riesenschüssel von Krapfen eintretende Wirtin. »Frau Wirtin ist kugelrund, hat ein Netz gefrieserl. Und trotz die 200 Pfund lauft's wie ein Wiesel.« Na, eine solche Liebenswürdigkeit verdient eine Anerkennung. Und vergnügt schmunzelnd hieß die dicke Wirtin der Kellnerin, dem Lampelnaz ein Liter einzuschenken auf Regiments und Kosten. »Vergeht's gut«, meinte der Naz und sagte dann, »dein Einsehen, Wirtin, kümmt mir heut eh ganz gut an. Heint muss mehr auf dir grein, weil heint hab ich kein Geld nicht.« »Wer nix hat, ist ein Lump«, zitierte augenblicklich ein junger Grenzer, und wirr durcheinander frotzelte nun alles dem Lampelnaz. Ja, einer fragte ihn, ob denn die Schwirzerei nichts mehr trage. Jetzt kam auch das Lampelblut in Wallung. »Oho«, ruft der Naz, »trag du Wein um mehrer als der gräne Rog. Was gewitz? Ich schwirz mal Mittag zwischen 2 und 2 einen 10. Ziegern über Grenz. Und es alle mit zusammen, fangt mit keiner.« »Hui, das wird ein Hetz«, jubelten die Grenzer. Und alle miteinander gegen den Lampelnaz hielten die Wette auf ein 30er Fassel bayerisch. In der Freude auf diesen Kapitaljux zahlten die Grenzer dem Nazl auch noch die Zeche, und kreuzlustig verließ der Bursche das Wirtshaus, um nach seiner Herde zu sehen. »Sternhagel, ist das heute eine Regsamkeit am Zollhaus!« Patrouillen ziehen aus, verstärkt mit bayerischen Grenzern, die das Zigarrenschwärzen nach Österreich zwar nichts angeht, die aber der Wette halber ihren österreichischen Kollegen helfen wollen. 3 Mann stark ist heute der Stationsdienst belegt, und sogar der Respizient patrouilliert schon vormittags vor dem Hause. Über die ganze Grenze ist ein Kordon gezogen, dass der Lampelnaz drüber fliegen müsste, wenn er nicht angehalten werden will. Wie sich die Grenzer seelenvergnügt die Hände reiben. Das ist in ihrer Bergeinsamkeit doch einmal eine gelungene, lustige Abwechslung. Auch die Bewohner des Wirtshauses, die dicke Wirtin voran, stehen auf der Straße und erwarten in Spannung das Kommende. 12 Uhr rasselt es von den Uhren im Zollhause. Draußen auf der glühheißen Zollstraße ist nichts zu sehen, kein Mensch, kein Tier zu erblicken. Gespannt horchten die beiden Amtsvorstände nach der Schneide hinauf, ob nicht dort oben vielleicht etwas los sei. aber nichts regt sich, kein Anzeichen. Ein heißer Mittag, wie die anderen auch. Gegen 12:30 Uhr ertönt von der Halde bergab das Blechgebimmel einer Schafherde. Das ist alles. Und wie gewöhnlich traben die Wolleträger die Zollstraße herab auf den anderen Weidegrund, der näher beim Bauernhof auf österreichischem Gebiete liegt. Nur eins ist heute auffällig, dass der Lampelnatz nicht selber bei seiner Herde ist. Der Respizient fragt auch sofort den Schafbuben, warum der Natz nicht bei den Schafen ist. Der Natz kimmt gleich nach. So, aufgepasst, ihr Leute! Der Schafbub treibt die Herde weiter. Mit lustigem Mäh geht's die Straße hinab. Die Grenzer passen jetzt auf, wie der Teufel auf eine arme Seele, und gucken, die Hände schützend vor die Augen gelegt, mit äußerster Spannung durch die Sonnenglut hinaus auf die stille Straße. Es rasselt etwas. Ein Steirerwagel fährt daher. Halt, nichts Zollbares? Nein, bitte abzusteigen. So genau ist noch nie ein Wagen untersucht worden wie jetzt. Das Sitztrücherl wird peinlich genau visitiert. Ja, ein Grenzer kriecht gar noch unter die Wagenachsen und schaut danach, ob nicht etwa die Zigarrenkisteln unten angenagelt seien. Aber nichts, gar nichts. Der Kutscher schüttelt verwundert den Kopf und fährt staunend über die so plötzlich verschärften Vorschriften talwärts. Wieder guckt alles hinaus auf die Straße. Endlich ein Mensch. Der Respizient schaut mit dem Feldstecher hinaus. Achtung, der Lampelnatz ist es. Hin, jetzt wird's interessant. Die Grenzer sperren die Straße ab. Signalpfiffe ertönen. Unter den Fichten am nahen Wald werden Uniformen sichtbar. Schussbereit steht die ganze Mannschaft. Der Herr Respizient, die Sato. Guten Tag beieinander, sagt der Lampelnatz. Wo hast denn die Zigarren, Natzl? Sind schon drinnen. Was? Ja, Himmel, Herrgott, Element. Nutzt nix, alles schon über der Grenz. Ja, zum Teufel, wo denn nüber?
Da vorm Zollhaus auf der Straße.
Was? Ja, freilich. Ja, wann denn?
Wird beiläufig eine halbe Stunde sein.
Unmöglich. Ist schon so. Aber eine Frage, Herr Respizient, wann wird denn das Bier drungen?
Wann's magst?
Ich danke schon derweil. Und jetzt pfiat Gott beieinander. Ohne das geringste Gepäck wandert der Lampelnatz vergnügt die Straße weiter. Der Streich ist gelungen. Noch hat der Respizient eine schwache Hoffnung. Vielleicht haben die Aufseher oben auf der Schneid den vom Lampelnatz arrangierten Zigarrentransport abgefangen. Indes auch vergebliches Hoffen, gegen 3 Uhr fand sich die gesamte Mannschaft wieder im Zollhause ein, mit recht gemischten Gefühlen. Das verlorene Fassel Bier wäre das Wenigste, aber die Blamage so vieler. Ein einziger Schafhirt gegen so viele Grenzer und er der Alleinige, der Sieger und Wettgewinner. Die allerchristlichsten Wünsche waren es nicht, die von den Lippen der gründlichst geärgerten Grenzer flossen. Natürlich fahndete man überall hin auf österreichischem Gebiete nach den en gros geschmuggelten deutschen Zigarren. Aber gleichfalls vergeblich. Tags darauf fand sich Lampelnatz mit einem Kistchen geschmuggelter Zigarren richtig im Zollwirtshaus ein und innerhalb weniger Minuten war auch alles dienstfreie Grenzerpersonal bei ihm. Der Respizient kam auch und sicherte zunächst Straffreiheit für den Schmuggler zu, damit der listige Lampelnatz auch sagt, wie die Schwirzerei vor sich ging.
»Wie die Zigarren über Grenz gekommen sind«, meinte der Natz. »Ganz einfach. Auf der Straße vor 3 Mann Grenzer und dem Herrn Respizient schlag halbe eins.«
»Ja, um Himmels Willen, wie denn?«
»Na, ich will ihn nicht lang zappeln lassen. Die Schaf haben die Zigarren überdrungen.«
Was? Die Schaf? Ja, natürlich, niemand anders.
Ja, wie denn? Ja, das sieht man halt, dass das alle miteinander vom Viech gar nix versteht's.
Oho, gar nix versteht's. Meine Schaf haben Zigarren übertragen. Jedes Schaf 25 Stück Zigarren.
Nicht möglich.
Ist schon so. Ich hab als meine Schaf lauter Beck gemacht. Und jeder Witter hat 25 Stück Zigarren über die Grenze drang. Tablo. Nun wollten die Grenzer noch wissen, wo sie nachfragen könnten, ob die ungeheuerliche Schmuggelgeschichte auch wahr sei. Das sagte aber der schlaue Natz nicht.
Der nächsten Tag abgefangene Schafbub bestätigte, bei der Zigarrenbeutelgeschichte mitgeholfen zu haben. Mehr wusste er selber nicht. Die Grenzer zahlten das verlorene Fass Bier und hatten das Bewusstsein, von dem listigen Lampelnatz geschlenkt worden zu sein.
BR Heimat lesen.
In der Mordau. Der Schöpfer der Welt muss selbst erkannt haben, wie trefflich ihm die Schaffung des oberbayerischen Schmuckkästleins des Berchtesgadener Landes gelungen ist. Und darum war er sicher auch bedacht, dies Kleinod alpiner und landschaftlicher Reize zu schützen. Darum lagerte er gegen Norden, Westen und Süden gewaltige Bergmassive zum Schutz gegen Wind und Sturm, und nur nach dem Osten dachen sich die Gebirge ab, um fröhlich wärmenden Sonnenschein hereinzulassen. Dem eisigen Nordsturm stellt sich der wuchtig aufragende Koloss des sagenreichen Untersberges entgegen. Ihm reiht sich nachbarlich, getrennt durch den munteren Bergbach, die Bischofswieser Ache, das brüchige Lattengebirge mit dem Dreichselkopf und Hochschlägel an, und gegen Westen lagert sich in wildschönen Formen der Gebirgsstock der Reuteralpe vor, dessen Spitzennamen schon erraten lassen, wie eigenartig dieses Gebirge sich gestaltet, so der an Gemsen so reiche Eisberg, der Edelweißlahner, das Wagendrischelhorn und die südlichen wuchtigen Ausläufer, das gigantische Mühlsturzhorn mit dem Grundübel, dessen Nachbar jenseits des einsamen Hintersees, der Hochkalter mit dem Blaueis, starre Wache hält. Den bescheidensten Rang inmitten dieser entzückenden Hochgebirgswelt nimmt das waldgekrönte Lattengebirge ein, ein Meer von Schutt, der von ernsten dunklen Tannen überwuchert ist. Ein düsteres Stück Bergwelt, deren Eingang im südöstlichen Teile ernst genug der tote Mann bewacht. Die Talsenkung zwischen dem westlichen Höhenzuge und der Pfaffenschneide gibt gesuchten Weidegrund, doch fröhlich stimmt dies Tal schon des grausigen Namens wegen nicht. Denn der Grund heißt die Mordau, und die am Rücken des Sonnbichl gelegenen Sennhütten heißen die Mordaualmen. Und diesen schaurigen Namen erhielt das Hochtal vor vielen hundert Jahren durch schnöden Verrat und eine schreckliche Mordtat. Der Auswärts war auch endlich ins Ramsauer Tal gekommen. Es grünte wieder Flur und Halde, der warme Sonnenschein vertrieb den hartnäckigen Schnee von den Gipfeln, dass er flüchten musste zu den vergletscherten Ruheplätzen. Und wenn's dann im Tal zu warm wird, dann geht's gen Alm, die Kaser werden bezogen, das fröhliche Almenleben beginnt. Frisch auf, ja, auf Alm, frisch ein ins Gwent, aften das mit mein Dirndl am Juchitzenkind. In die Berg bin ich gern, da gfreit sie mein Gmiert, wo der Almenrausch wächst und der Enzian blüht. Der Auswehrer ist schon oben auf dem Kaser, um auszubessern, was der lange, grimme Winter Schaden verursachte an der Hütte, am Schindeldach, Gattern und Türen. In der Kraxen hat er den allernötigsten Proviant, Mehl, Salz und Brot, nebst etwas Schmalz für die ersten Tage, sowie die Milchstotzen und Holzreinen zur Hütte getragen, und wie er wieder herunten dem Bauer meldet, dass alles gerichtet sei, dann beginnt die Almfahrt. Und mit lustigem Schellengeklingel zieht die Herde in die freie Natur. Auch die Sonnbichleralm hat eine Senn drin, die schöne Katte ist wieder heroben, das sauberste Dirndl der ganzen Ramsau. Und das will was heißen, denn da gibt schöne Madeln grad nur in ihrer schmucken Tracht. Wo's Katter erscheint, verdrehen die Burschen die Augen, wie der walzende Auerhahn, und gleich darauf schnackeln sie, weil einem die Zunge wässrig wird bei dem Anblick dieses Prachtgeschöpfes. Nussbraune Haare in langen Flechten, blaue Augen wie Vergissmeinnicht am Bachesrand, gewachsen grad nobel, tannenschlank und ein schönes, volles Herz dabei. Warum nun grad dies Dirndl so zum Dreinbeißen sauber und nett ist? Natürlich probiert jeder Ramsauer, der gerade Glieder hat und über 20 Jahre alt ist, beim Kartei anzukommen, aber's Almfensterl blieb zu, bis der Lenz vom Fentenbauern kam und nach alter Sitte den Ramsauer Fensterlspruch hersagte. Kimm ich her von Sommer und Winter, Gasselbur bin ich sakrischer Flinker, wirr a sellerer Schinter.
Der Sellerer Schinter bin ich nicht. Ich bin ein Sohn vom Oberborn. Hab mich mein Vater verjagt, weil ich recht eine schlechte Fotzenhorn gehabt. Er hat mich schlecht geküsst und schlecht gewandt und zuletzt hat er mich gar verjagt mit meinem zerrissenen Geschlamp. Da die mich da ein wenig hin und her lorten und zu dir, Dirndl, aufs Fensterbredel einbraten. Wär ich aber zu dir bin gekommen, tür ich mich gleich auskennen. Dort Hähne Tobak brennen und ich und der Hahn kennt's auch ein Pfeiferl dran. He, sagt er, Sakraweiz, Dirndl, schlafst oder bist munter? Oder liegst leicht unterm Bett drunter? Und sie lag nicht unterm und nicht im Bett, die saubere Sendrin, sondern hinterm Fensterl hat's Katei gewartet, mit pumpendem Herzl, bis der Lenzl gekommen ist. Jetzt fliegt's Fensterl auf. Der rechte Bur ist da. Draußen begossen vom Silberlicht des Mondes ruht friedlich das schmale Hochtal. Ab und zu die nächtliche Ruhe unterbrochen durch das Geschepper der Blechglocke eines Rindes, das seine Lagerstätte wechselt. Das Geflüster des glücklich liebend Paares nimmt der leise Bergwind mit auf die Höhe des tannigen Lattengebirges. Das Blei eines Kammerfensters zieht an wie Magneteisen. Und wer einmal ein offenes Fenster gefunden, kommt immer wieder. Aber seltsam, dem schönen Katei scheinen die häufigen Besuche lästig zu werden. Das Dirndl wurde kühler gegen den treuherzigen Lenz, das Geflüster immer spärlicher und kürzer. Und just in einer Nacht, wo das Unwetter jeden anderen Burschen abgehalten hätte, den beschwerlichen nächtlichen Marsch gen Alm anzutreten, der Lenz aber dennoch aufwärts stieg und ein trockenes Plätzl am Herdfeuer dringend benötigt hätte, weil er bis auf die Haut nass war, da blieb's Fenster zu. Und fest verschlossen war die Kasertür. Vergeblich das zärtliche Bitten, das energische Pochen, umsonst das Fluchen des durchnässten Burschen. Er kroch nass und frierend ins Heu des nächsten Schobers, dort den Rest der Sturmesnacht zu verbringen. Heiter wie immer kletterte Frau Sonne über die Wände des hohen Göll, die Bergspitzen zu küssen und kosen. Ein herrlicher Morgen folgte der Wetternacht. Millionen Perlen und Diamanten funkelten auf den kurzen Halmen des taufrischen Berggrases. Munter sind die Wetterpropheten der Almen, die Ziegen aufwärts geklettert. Bei gutem Wetter meiden sie Stall und Alm, die sie sonst aufsuchen, wenn noch kein Wölkchen am Himmel das drohende Unwetter kündet und damit Sturm prophezeien. Einen richtigen Jägersmann darf die Sonne nicht im Bett überraschen. Früh, lang vor Tagesanbruch, ist der Jager Xaver in sein Revier und seine Schritte lenken sich wie schon so oft am frühesten Morgen zur Sonnbichler Alm, wo's Katei seiner hart und wild vor Leidenschaft sich an seine Brust wirft. Ihn, den Jager, liebt sie mit aller Glut ihres liebedürstenden Herzens. Die Neigung zum Lenz ist keine wahre Liebe, Tändelei, um langweilige Stunden auszufüllen. Freilich kann es einer arbeitenden Sendrin nie langweilig werden, weil die Arbeit von Sonnenaufgang bis in die späte Nacht nie endet auf der Alm. Aber Skatei hat die Mannsbilder im Kopf und ist ein Frauenzimmer einmal so weit, dann hört das Arbeiten auf und die Langeweile ist da, bis gehalst werden kann. Noch jedes Mal hat Skatei den Lenzel zur rechten Zeit weitergebracht, so dass der Jäger am frühen Morgen die Hütte ohne Nebenbuhler fand. In der heutigen Wetternacht dachte Skatterl, es sei am vernünftigsten, den lästigen, ausdauernden Burschen, der noch dazu tropfnass ist, gar nicht hereinzulassen, weil er ja doch nicht vor Tagesanbruch weitergehen wird. Richtig blieb die Hütte zu und weitere Gedanken machte sich Skatterl nicht. Der Lenz wird schon talwärts gehen, wenn er auf der Alm kein Gehör findet. Katei hat den Jager in die Hütte gezogen. Der aufquirlende Rauch lässt erraten, dass sie für den Herzallerliebsten eben kocht. Mit wahrem Entsetzen hat der im Heu versteckte Lenz die Begrüßung des Paares wahrgenommen, wie er eben im Begriffe war, den Heustadel zu verlassen. Heiß drängt sich ihm das gärende Blut zum Kopf. Wahnsinniger Schmerz durchbohrt seine Brust, quälende Eifersucht, glühender Hass gegen die treulose Sendrin und ihren Buhlen erfasst ihn. Sterben müssen beide. Rache will er haben für seine betrogene Liebe. Und mit gezücktem Messer überfällt der Rasende das ahnungslose Pärchen im Kaser. Seinem Mordstahl fällt zuerst der Jäger, dann die Sendrin zum Opfer. Dann aber erfasste Verzweiflung den Mörder und trieb ihn zum Sprung in den Abgrund. Von jener Stunde an erhielt das Sonnbichler Tal den Namen Mordau, der dem Tal unter allem geblieben ist, bis auf den heutigen Tag. So hat sich die Sage fortgeerbt, von Geschlecht zu Geschlecht, und alte Ramsauer bestreiten entschieden die andere Version, die in Schöppners bayerischem Sagenbuch Eingang gefunden hat, und dahin lautet, dass die Sennerin den Jäger um Rat anging, wie sie sich den Lenz vom Halse schaffen könnte. Der Jäger riet, ihn zum Edelweißbrocken auf den Hohen Göll zu schicken. Wohl schauderte Kartei, aber sie ging doch auf den teuflischen Plan ein und forderte die schönsten Edelweißsterne als Zeichen seiner treuen Liebe. Eines Tages kam Lenzel atemlos auf die Alm gerannt, um Kartei zu schützen, denn Herzogs Friedrich von Bayern Kriegsvolk sei ins Berchtesgadener Land eingedrungen, um Rache zu nehmen an Propst Ulrich, der den Herzog schwer beleidigt. Kartei lachte den treu besorgten Lenz aus und schickte ihn auf den Göll um Edelweiß. Während Lenz auf schwindelndem Pfade emporklomm, um die Edelblume zu erreichen und fehltretend in die Tiefe stürzte, im Abgrund zerschellend, koste die Senderin mit dem Jäger. Die Nacht brach an. Von dem Lichtschein der Alm verlockt, ging eine Kriegerschar des Herzogs Friedrich von der Straße ab den Hütten zu. Die Kriegsknechte stießen das Pärchen nieder und labten sich dann im Milchkammerl des Kasers. Sterbend erinnerte sich Kartei, dass Lenz sie warnen wollte, und reuig erkannte sie des Himmels Rache.
Arthur Achleitner, Geschichten aus den Bergen. Gelesen hat Christian Jungwirth. Wir stellen Ihnen die einzelnen Folgen gerne wieder als Podcast zum Nachhören und auch zum Sammeln zur Verfügung. Über unsere Seite im Internet finden Sie hin br-heimat.de und im Radio jeden Sonntag nach den 20 Uhr Nachrichten in BR Heimat lesen.